Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu eurer ersten Podcast-Folge in 2025. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und wie das immer so ist, nimmt man sich ja im neuen Jahr immer wieder Vorsätze vor, dass man sagt, man will dies, das, jenes verbessern und verändern. Und wie wäre es da nicht mit dem Vorsatz, dieses Jahr vielleicht mal ein eigenes Reitabzeichen zu machen? Und jetzt wird der eine oder andere bestimmt sagen, bin ich da nicht zu alt für? Und was bringt mir das? Ich kann euch sagen, zu alt seid ihr niemals. Das ist einfach so. Man kann im Leben immer nochmal wieder einen neuen Weg einschlagen und immer nochmal wieder neue Dinge machen. Warum auch nicht? Wer hält uns davon ab? Und gerade dieses Thema Reitabzeichen ploppt bei mir immer wieder auf, weil die erwachsenen Wiedereinsteiger doch immer wieder sagen, Mensch, irgendwie schlummert da das und ich habe jetzt so Fortschritte gemacht und Erfolge gehabt in den letzten Monaten und irgendwie möchte ich dann doch mal mich irgendwie, ja, nicht mit anderen messen, aber vielleicht einfach auch mal meinen Stand abfragen. Oder zu wissen, wenn externe Richter auf einen drauf gucken, bin ich wirklich so gut, wie ich mich selber einschätze? Und warum da also nicht einfach mal über den Gedanken tatsächlich nachdenken und sagen, ich mache dieses Jahr als Ziel, dass ich ein Reitabzeichen ablege. Kommen wir mal dazu, welche Abzeichen es überhaupt gibt und wieso die Voraussetzungen aussehen. Der ein oder andere wird mit Sicherheit noch das Steckenpferd, das kleine, das große Hufeisen oder den Basispass kennen. Das gibt es so unter dem Namen nicht mehr, aber die Inhalte sind eigentlich ein bisschen ähnlich geblieben. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung, unser Dachverband der Reiterei, abgekürzt FN, hat sich mit der Einführung der Ausbildungsprüfungsverordnung, das ist die sogenannte APO, 2020 überlegt, wir könnten ja dieses ganze Reitabzeichensystem nochmal vereinfachen. Ob es jetzt wirklich einfacher geworden ist, streiten sich ein wenig die Geister darüber. Und ob es wirklich sinnvoll war, das System komplett anzupassen, streite ich mich auch drüber. Es ist, ja, ich glaube halt einfach, jeder will so ein bisschen was von seinem Kuchen abhaben. Und so musste man halt einfach auch nochmal wieder, ja, neue Bücher kaufen und alles bliblablub. Ihr wisst ja, wie das System funktioniert. Auf jeden Fall, gibt es jetzt im Prinzip Reitabzeichen 10 bis 1. Und 10 bis 8 ist das sogenannte Motivationsreitabzeichen und ab 7 geht das tatsächlich so in den Leistungsklassenbereich rein und ich würde mal sagen, die meisten Freizeit- und Amateurreiter bewegen sich irgendwie so im Bereich zwischen 7 und 4. Alles darüber hinaus ist tatsächlich dann schon wirklich der Leistungssport und da sind wir dann schon wirklich auch in dem Bereich, dass die Leute das zum Teil halt auch wirklich schon, ja, nicht mehr im Freizeitbereich vielleicht machen, sondern halt auch wirklich das im Leistungssport, in der Leistungsklasse betreiben und damit dann halt auch wirklich was bezwecken, unter anderem halt auch, ja, Verkauf von Pferden und solche Sachen oder als Bereiter dann wirklich Pferde vorstellen. Die wenigsten Privatpferdereiter, Freizeitreiter kommen in den Bereich irgendwann mal rein, dass sie 3, 2, 1 und so machen, das ist dann schon, oder beziehungsweise dann kriegst du ja irgendwann die Reiterzeichen verliehen, dann kannst du sie gar nicht mehr machen. Und lasst uns mal vorab noch darüber sprechen. Jetzt kriege ich öfter mal die Frage, ja, ich will mein Reitabzeichen 7 machen, aber ich habe ja noch gar nicht mein Reitabzeichen 10. Kann ich das dann überhaupt machen? Ja, könnt ihr. Ihr müsst nicht mit 10 anfangen. Das finde ich aber auch ganz gut. Alles andere wäre tatsächlich wirklich Geldschneiderei. Und ich bin da auch bei meinen Reitschülern ganz ehrlich. Die FN hat mit der Einführung zum Beispiel jetzt mit dem Reitabzeichen 6 und 7 würde man seinen Pferdeführerschein-Umgang erwerben. Früher war das der Basispass. Und der Pferdeführerschein Umgang ist dann aber wiederum auch Voraussetzung für dein Reitabzeichen 5 und auch für das Longieren zum Beispiel. Und jetzt kannst du den Pferdeführerschein Umgang aber so machen als reinen Lehrgang oder du könntest halt dein Reitabzeichen 6 und 7 machen. Jetzt ist es für die Reitschüler so, wenn die mir sagen, ja, ich möchte mal irgendwann mein Reitabzeichen 5 machen, ich brauche ja den Pferdeführerschein Umgang, aber ich könnte dafür ja mein Reitabzeichen 6 und 7 machen. Dann brauche ich ja den Pferdeführerschein Umgang nicht machen. Ja, könnt ihr, mit Sicherheit, weil ihr auch das Reitabzeichen 6 und 7 euch reiterlich auch immer wieder weiterbringt und man ja auch aus jedem Lehrgang was mitnimmt, aber geldtechnisch macht das so gar keinen Sinn für euch. Das ist einfach, wenn du es dadurch, dass du 6 und 7 nicht zwingend brauchst, außer, jetzt kommt das große Außer, wenn man sein Reitabzeichen 5 disziplinspezifisch machen möchte. Also grundsätzlich ist das so, das Reitabzeichen 5 ist ja der Einstieg in den Turniersport. Und mit dem Reitabzeichen 5 erwirkt ihr dann quasi mit dem Erwerb eine Leistungsklasse. Mit dieser Leistungsklasse kann man dann in LPOs, also in Leistungsprüfungen starten. Alles davor von 10 bis 7 wäre WBO, also Wettbewerbe. Der Unterschied liegt darin einfach in Sach- und Geldpreisen. Also bei LPO geht es wirklich um Geldgewinne, um WBO-Prüfungen oder bei WBO-Prüfungen geht es tatsächlich um Sachgewinne. Und jetzt könnt ihr sagen, ich will meinen Fünfer springspezifisch machen, dann reitet ihr nicht im Bereich des E-Niveaus, also ungefähr 80, 85 Zentimeter hoch, sondern ihr müsstet dann eine Klasse höher starten. Das wäre in dem Falle dann die A, das A-Springen. Das wäre dann schon so 90, 95. Und das kann man aber nur machen, wenn man tatsächlich sein 6 und 7 gemacht hat. Ansonsten geht das nicht. Ansonsten müsst ihr Dressur und Springen machen. Und das hat sich auch geändert mit der APO. Früher war das nämlich so, dass man, wenn man ein ärztliches Attest oder Gutachten hatte, dass man zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr springen darf, dann hatte man eine sogenannte Dispens. Und diese Dispens, die hat dann halt gesagt, okay, du hast dieses ärztliche Gutachten, du darfst nicht mehr springen, also darfst du auch dein Reitabzeichen 5 schon disziplinspezifisch machen. Zum Beispiel dann in der Dressur. Das hat die FN aber komplett rausgekickt und jetzt muss man halt sein 6 und 7 machen, um das disziplinspezifisch machen zu können. Anders sieht das aus ab dem Reitabzeichen 4. Da könnt ihr dann, wenn ihr das 5er habt, entscheiden, ohne irgendwelche Voraussetzungen, dass ihr entweder Dressur oder Springen machen möchtet. Fangen wir mal nochmal vorne an mit dem Reitabzeichen 10. Das Reitabzeichen 10 ist so ein bisschen zu vergleichbar mit dem Steckenpferd von früher. Ihr dürft beim Reitabzeichen 10 tatsächlich euch auch noch führen lassen. Da geht es primär um das Reiten mit oder ohne Sattel, an der Longe, im Schritt oder geführt. Es gibt aber auch schon die Möglichkeit, dass ihr hintereinander quasi in einer Abteilung reitet. Hier geht es aber primär wirklich erstmal nur darum, wie sitzt der Reiter auf dem Pferd. Und hier geht es auch noch gar nicht mal zwingend unbedingt darum, ob der Reiter auch schon leicht traben kann, sondern der dürfte rein theoretisch in den Schritt- und Trab-Reprisen auch tatsächlich noch aussitzen. Galopp wird im Reitabzeichen 10 noch gar nicht verlangt. Ihr könnt die Teilprüfungen oder bei allen Reitabzeichen gibt es seit der neuen Einführung der APO auch ein Teil Geländereiten. Also man könnte alle Anforderungen auch quasi im Gelände machen und müsste das nicht auf dem Reitplatz absolvieren. Neben dem praktischen Reiten habt ihr bei jedem Reitabzeichen immer Stationsprüfungen und oder auch Theorieprüfungen. Diese Stationsprüfungen im Reitabzeichen 10 sind noch relativ einfach. Und die beinhalten einmal so das Thema Pferdepflege, wie putze ich und striegel ich richtig ein Pferd, welche Bürsten gibt es denn überhaupt und wie versorge ich mein Pferd vor und nach dem Reiten. Da ist aber auch nochmal, dass du das nicht ganz alleine machst, sondern dass du tatsächlich sogar auch noch dabei jemandem helfen kannst. Also hier steht halt dann halt teilweise auch wirklich drin, dass Mithilfe beim Zäumen und Satteln erforderlich ist. Also ihr müsst es noch nicht selber können. Komplett alleine. Stationsprüfung 2 wäre dann das Thema Bodenarbeit, das aber auch noch ganz simpel und einfach gehalten. Das Ansprechen und Annähern an ein Pferd, Führen und Halten an einem vorgegebenen Punkt, das Anbinden und die Sicherheit auf der Stallgasse. Dazu hatte ich ja schon eine externe Folge gemacht mit Sicherheit und Unfallverhütung. Genau, und ihr merkt schon, dass das Reitabzeichen 10 relativ einfach gestrickt ist. Wer jetzt vielleicht schon als Wiedereinsteiger so gestartet ist, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, das kenne ich ja sogar schon alles. Das ist ja relativ einfach. Dann könnt ihr, wenn ihr sagt, okay, das Reitabzeichen 10, das klingt für mich viel zu leicht, ich mache jetzt das 9er. So, das 9er wird aber definitiv schon alleine geritten. Also ihr seid nicht mehr geführt, nicht mehr in der Longe, ihr müsst schon alles allein machen. Und das 9er ist dann tatsächlich auch schon mal, dass ihr eine Stationsprüfung mehr habt. Wir haben wieder das praktische Reiten im Schritt Trab und tatsächlich kommt schon beim 9er der Galopp hinzu. Und da müsst ihr auch tatsächlich schon leicht traben und aussitzen können. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, eine Geländeprüfung zu absolvieren, also das Reiten quasi statt auf dem Reitplatz auch als Geländereitprüfung zu absolvieren. Und dann habt ihr auch 3 Stationsprüfungen, auch hier wieder Vorbereitungen zum Reiten. Diesmal müsst ihr es hier tatsächlich alleine können. Und hier kommt dann schon so dazu, dass ihr auch das Bügelmaß selber einstellen müsst und könnt und wisst, wie lang man ungefähr einen Bügel einstellen muss. Dann geht das schon in der Stationsprüfung 2 etwas weiter mit Grundsätze auf dem Gebiet des Pferdeverhaltens und die ethischen Grundsätze. Da würde ich tatsächlich nochmal eine extra Folge zu machen. Das ist ein ziemlich, theoretisches Thema. Jeden einzelnen ethischen Grundsatz würde ich jetzt hier nicht aufführen. Aber im Grunde geht es so ein bisschen um Haltung und Fütterung und wie müssen wir halt unser Pferd nach ethischen Grundsätzen versorgen. Stationsprüfung 3 ist dann tatsächlich schon ein ganz kleines bisschen mehr. Das ist dann die Bodenarbeit. Und da haben wir aber wieder wie im 10er das Ansprechen und Annähern an ein Pferd, das Führen und Halten an einem vorgegebenen Punkt, das Anbinden, die Sicherheit auf der Stallgasse und ihr habt dann zusätzlich noch das Führen geradeaus und von beiden Seiten. Also, dass ihr wirklich von links euer Pferd führt und von rechts euer Pferd sogar auch schon führt. Und ihr müsst wissen, wie man ein angebundenes Pferd zur Seite weichen lässt. Dann habt ihr nochmal wieder den Punkt Sicherheit auf der Stallgasse und auch den Punkt das Passieren anderer Pferde. Das heißt, ich gehe mit meinem Pferd an einem anderen Pferd dran vorbei. Worauf muss ich dann achten? Dann habt ihr natürlich das Reitabzeichen 8, wenn ihr jetzt sagt, ach, das kann ich ja alles schon im Schlaf, das ist ja total einfach, das ratter ich dir so runter, jetzt gehe ich ins Reitabzeichen 8, ist mir alles zu einfach, sonst fertig ist. Wir haben ja gesagt, 10, 9, 8 ist noch Motivationsabzeichen. Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, die Teilprüfung Dressur auch durch eine Teilprüfung Geländereiten zu absolvieren oder zu ersetzen. Hier kommt aber schon hinzu, dass ihr mit verkürzten Bügeln reiten müsst. Hier kommt nämlich der leichte Sitz ins Spiel. Heißt also, ihr müsst Geschicklichkeitsaufgaben, das kann sein, dass ihr Pylonenslalom reitet, dass ihr über ein Stangenkreuz, über ein Stangenlabyrinth reiten müsst. Und dann wird erfordert, dass ihr im leichten Sitz in verschiedenen Ausprägungen über Stangen und Bodenrix reitet. Also ihr merkt schon, dass der Split von 10 auf 8 schon ein ganz schöner Sprung ist. In der Teilprüfung Stationsprüfungen, also in den Stationsprüfungen 1, 2 und 3, kommt jetzt das Thema hinzu, dass ihr bei Stationsprüfung 1 wissen müsst, welche Rassen gibt es? Welche Farben gibt es? Welche Abzeichen hat mein Pferd überhaupt? Und wie sieht der Körperbau von meinem Pferd aus? Dann müsst ihr schon bei Stationsprüfung 2, das wird dann nämlich schon tatsächlich ein bisschen spannender, Grundkenntnisse über die gezeigten Sitzformen haben. Das heißt, ihr müsst wissen, wie sieht der Dressursitz überhaupt aus? Wie sieht der Springsitz aus? Wie sieht der leichte Sitz aus? Welche Hufschlagfiguren gibt es überhaupt? Und ganz wichtiger Punkt, die Bahnregeln kommen hinzu. Und dann habt ihr bei Stationsprüfung Nummer 3 bei der Bodenarbeit. Das ist im Prinzip erstmal dasselbe wie bei den anderen auch. Ansprechen, annähern, führen, halten, Punkt an einem gewissen Punkt, anbinden, Sicherheit, Steilgasse, führen geradeaus von beiden Seiten, das Pferd zur Seite weichen lassen, Sicherheit auf der Steilgasse, passieren anderer Pferde. Jetzt kommt hinzu, dass ihr zusätzlich einen Slalom führen müsst und ihr müsst einen Gangmaßwechsel im Schritt machen. Bei mir ist das immer die sogenannte Glatteisübung. Das heißt, ihr nehmt euer eigenes Tempo so zurück und lauft so ein bisschen. Kennt ihr das, wenn so ein Storch im Salat läuft? Also wenn man richtig so seine Beine hochzieht und so ganz vorsichtig läuft. Das ist dann immer so die Übung, als wenn ihr über Glatteis lauft. Und dann werdet ihr merken, wenn ihr das mal neben eurem Pferd macht, dass euer Pferd euch sich selber auf einmal sofort zurücknimmt und deutlich langsamer wird. Und dementsprechend dann ihr über die Körpersprache auf euer Pferd einwirkt. Und ja, das ist dann, merkt ihr schon, den deutlichen Schritt von 10 zu 8. Zu 8 tatsächlich schon ein ziemlich großer Sprung. Und dann werdet ihr feststellen, dass der Sprung von 8 auf 7 und 6 gar nicht mehr so wahnsinnig groß ist, muss ich echt sagen. Also ich finde den Sprung von 10, 9 zu 8 schon ziemlich groß, was da so wissenstechnisch und reittechnisch gefordert wird. Beim Reitabzeichen 7 und 6 wird das dann halt schon nochmal ein bisschen spezifischer. Da müsst ihr dann tatsächlich schon eine Dressurreiteraufgabe in Anlehnung an die Klasse E machen. Und es wird schon verlangt, dass ihr mindestens im Trab ohne Bügel reiten müsst. Das wird dann nochmal wieder ein bisschen schwieriger. Die Teilprüfung Reiten im leichten Sitzen über Bodenrix, die wird gar nicht so viel schwieriger tatsächlich. Das ist fast noch so ein bisschen identisch mit dem Reitabzeichen 8. Was aber bei der Stationsprüfung für die theoretischen Grundkenntnisse dazukommt, ist auf jeden Fall, dass ihr euch schon neben Rassen, Farben, Abzeichen und so weiter auch über die Gangarten ein bisschen Bescheid wissen müsst, über Hufschlagfiguren und wie man richtig abteilungsreitet. Dann haben wir neben der oder bei der Bodenarbeit, Stationsprüfung 2 ist fast identisch, Sicherheit im Umgang beim Reiten, ethischen Grundsätzen. Und Stationsprüfung 3 kommt dann schon, dass wir das Traben mit dazu nehmen, das Führen von Hufschlagfiguren und ihr müsst euer Pferd an der Hand rückwärts treten lassen. Dann kommt der Sprung zu Reiterzeichen 6. Der ist auch gar nicht so riesengroßer Unterschied. Da wird dann so ein ganz kleines bisschen verlangt, dass ihr nochmal über ein, zwei Hindernisse mehr reiten müsst. Und von der Dressurprüfung her ist das gar nicht so wahnsinnig viel mehr. Aber es wird das Reiten ohne Bügel in allen drei Grundgangarten verlangt. Heißt also, ihr müsst im Schritt, im Trab und im Galopp ohne Bügel reiten können. Bei der Theorie wird es dann tatsächlich wirklich schon deutlich mehr. Nämlich, ihr müsst auch schon Grundkenntnisse zur Pferdehaltung haben. Fütterung und Pferdegesundheit, ganz wichtig. Und bei der Bodenarbeit geht es tatsächlich sogar auch schon darum, dass ihr Anfänge wissen müsst zum Thema Grundsätze zur Sicherheit beim Verladen. Und ihr müsst ein Pferd auf einer Dreiecksbahn vorführen können, weil das ist nämlich tatsächlich auch Grundlage des Wissens zum Pferdeführerschein-Umgang. Und ich sagte ja vorhin, das Reitabzeichen 6 und 7, damit erwerbt ihr automatisch euren Pferdeführerschein-Umgang. Das heißt, alles theoretische Wissen, was jetzt im Pferdeführerschein 6 und 7 verlangt wird, auch in der Bodenarbeit, ist auch prüfungsrelevant für den Pferdeführerschein-Umgang. Noch ein kleiner Hinweis, bei dem Reitabzeichen 6 und 7 ist es tatsächlich dann auch schon so, dass hier gesagt wird, dass Turnierkleidung erwünscht ist. Ich finde immer, ab dem 7er, ich mache das bei mir immer so, die Reitschüler müssen mit Turnierkleidung ab dem 7er erscheinen, weil ich auch einfach finde, mit dem 6 und 7 erwerbt ihr nun mal rein theoretisch auch die Möglichkeit, euer Reitabzeichen 5 disziplinspezifisch zu machen und damit ja auch in eine Leistungsklasse auf Turnier reiten zu können. Heißt also, dass da ja einfach auch schon, alleine schon, wenn ich Turnierkleidung anhabe, dieser, ja, die Ernsthaftigkeit hinter einem Reitabzeichen doch nochmal ein ganz kleines bisschen was anderes ist, als wenn ich in meinen Schluffi 0815 Reitklamotten reite, die ich sonst immer anhabe, sage ich jetzt mal so. Klar zieht man natürlich an dem Tag jetzt kein ausgebranntes T-Shirt an, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist schon nochmal eine ganz andere, mental macht das mit dir was ganz anderes, wenn du auf einmal weiße Reithose anhast und ein Jackett trägst, als wenn du einfach nur in deinen Klamotten reitest, die du sonst normalerweise auch anhast. Ab dem Reiterzeichen 5 ist es tatsächlich Pflicht. Ihr müsst Reitturnierkleidung tragen. Und da ist es tatsächlich dann wirklich so, da müsst ihr Schritt, Trab, Galopp auch ohne Bügel reiten können. Und ihr müsst eine Dressurprüfung der Klasse E machen. Auch hier sind wir im Dressurreiterbereich. Das heißt, ihr müsst dann liegt der Reiter im Fokus der Bewertung. Das macht ihr alleine oder zu zweit oder je nachdem, wie viele Teilnehmer an diesem Tag tatsächlich dieses Reitabzeichen ablegen, auch die Möglichkeit, dass wir das zu viert in der Abteilung machen oder auch zu dritt, mache ich im Regelfall aber nicht. Ich finde das immer ganz nett, wenn das einzeln oder zu zweit geritten wird. Und es steht auch es gibt so einen Übersichtsbogen für uns als Ausbilder, da steht es halt auch ganz genau drin, dass sie es eher auch einzeln oder zu zweit wünschen oder sehen. In dem Falle hier sind Hilfszügel zugelassen, weil es geht natürlich auch bei dem Reitabzeichen 5, wie schon gesagt, um eine Dressurreiter. Das heißt, der Reiter ist im Fokus. Beim Springen geht es dann, wie vorhin schon einmal erwähnt, ins Stilspringen der Klasse E, heißt also 80, 85 hoch. Aber auch hier hättet ihr die Möglichkeit, diese Teilprüfung durch das Gelände Reiten und Springen zu ersetzen. Im Springen ist es tatsächlich so, dass die Geländesprünge, wenn wir jetzt im Bereich des Stilgeländeritts der Klasse E wären, im Gelände, dann wären die Sprünge nicht 80, 85 hoch, die sind ein bisschen niedriger im Springen immer. Also wenn ihr ein E-Springen auf dem Turnier ganz normal, klassisch mit Steilsprüngen und Ochser nennt, dann erwarten euch 80, 85. Wenn ihr ein E-Springen im Gelände reiten würdet, wäre das definitiv ein bisschen niedriger. Die Stationsprüfungen im Fünfer, die sehen schon ein bisschen anders aus. Da haben wir nämlich das Prüfungsgespräch in Bezug auf eure eigenen praktischen Fähigkeiten. Das heißt, ihr werdet nach der Dressur oder Springprüfung und oder Springprüfung, ich nehme immer beides mit rein, wenn wir hier Reitabzeichen machen, dann müsst ihr beides reflektieren. Heißt also, ihr müsst einmal Bezug nehmen auf eure Dressurstunde oder auf eine Dressurprüfung und ihr müsst einmal Bezug nehmen auf eure Springprüfung. Heißt also, ihr müsst im Nachgang einmal ganz genau sagen, was war gut und was hätte ich eventuell einmal anders machen können und warum hätte ich es anders machen können. Das ist immer ganz wichtig, dass ihr wisst, was ihr verbessern könnt und wie ihr es verbessert. Und dann kommen wir schon in das Thema Reitlehre. Reitlehre ist dann halt wirklich auch schon Einwirkung auf das Pferd. Ihr müsst wissen, welche Hilfen gibt es, wie setze ich die ein. Da geht es dann auch schon in dem Bereich mit Ausbildungsskala vom Pferd und so weiter und so weiter. Ihr müsst einschlägige Kenntnisse haben in den Einstieg in den Turniersport. Und ihr müsst wissen, wie verhalte ich mich reiterlich im Gelände, auf der Straße und in Wald und Feld. Stationsprüfung 3 wäre, ihr müsst Kenntnisse haben zur Unfallverhütung. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Stationsprüfung 4 ist, ihr müsst euer Pferd auf einer Dreiecksbahn vorführen können. Fragt mich nicht, warum das im Reitabzeichen 5 nochmal verlangt wird, wenn ja für das Reitabzeichen 5 der Pferdeführerschein-Umgang Voraussetzung ist und im Pferdeführerschein-Umgang wird dies eher bereits abgeprüft. Ich kann es euch nicht sagen, warum es doppelt gemoppelt ist. Vielleicht hat irgendeiner eine Idee, aber mir erschließt sich das noch nicht, weil auch früher bei dem Basispass Pferdekunde gab es ja schon das Vorführen auf der Dreiecksbahn. Da war das ja auch schon Inhalt. Das heißt, auch wenn jemand schon seit 10, 15 Jahren seinen Basispass Pferdekunde hat, dann hat er das ja gemacht. Das ist der einzige Grund, der sich mir erschließt, dass man sagt, okay, den Pferdeführerschein, Umgang, das kann ja sein, dass den jemand vielleicht vor 10, 15 Jahren gemacht hat und dann ist er schon lange, lange, lange her. Deswegen wollen wir das einfach bei der Stationsprüfung noch einmal abfragen und sehen. Okay, aber wenn jetzt zum Beispiel wirklich der Reitschüler, ihr habt die Möglichkeit, das Reiterabzeichen 5 und den Pferdeführerschein Umgang am selben Tag zu erwerben. Und dann macht ihr das ja vorher schon einmal. Dann wäre es ja schwachsinnig, das noch ein zweites Mal zu machen. Es wird aber tatsächlich in dem Falle dann auch verlangt. Ihr müsst bei der Bodenarbeit dann auf jeden Fall auch halten über einer Stange oder ein Stangenkreuz oder ein Stangenlabyrinth machen. Und so ein ganz kleines bisschen in das Thema Umweltreize, Desensibilisierung reingehen. Das mache ich jetzt hier tatsächlich in den Vorbereitungslehrgängen immer nicht oder da lege ich nicht so den Fokus drauf, was aber auf jeden Fall immer ganz wichtig ist, dass wir unser Pferd einmal im freien Raum führen. Heißt also da auch auf Umweltreize gehen außerhalb des Reitplatzes. Da kann ja eher mal ein Hund, ein Vogel, ein Reh oder sonst irgendwas aus dem Gebüsch hoppeln und Reh hoppeln, ein Hase hoppeln, wollte ich sagen, ein Reh springen. Und da ist ja die Gefahr, dass die Pferde dann schon eher mal zucken und man als Reiter oder Führender wirklich in dem Falle dann auch nochmal ganz anders einwirken muss und einfach auch ruhig und cool bleiben muss, als wenn man immer so eher eingefärcht in seinem Kokon auf dem Reitplatz oder in der Reithalle ist. Das ist schon nochmal immer ein bisschen was anderes. Ja, mit dem Reiterzeichen 5 erwerbt ihr dann quasi gleichzeitig auch noch eine Jahresturnierlizenz. Wenn ihr die denn beantragt, die müsst ihr extern beantragen. Und wenn ihr diese Jahresturnierlizenz als Reiter habt, dann dürft ihr damit LPO, also Leistungsprüfungen, auf dem Turnier starten. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, das Reiterzeichen 4 zu erwerben. Das Reiterzeichen 4 ist tatsächlich das Letzte, was ihr aktiv machen müsst. Danach könnt ihr alle durch Erfolge auf dem Turnier quasi erwerben bzw. euch dann dementsprechend in den Leistungsklassen hochstufen lassen. Reiterzeichen 4 ist dann tatsächlich schon die Dressurreiteraufgabe der Klasse A. Und ihr habt im Springen dann schon der Stilspringen der Klasse A mit Standardanforderungen, heißt also 90, 95 hoch. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, Geländereiten zu wählen. Auch hier wieder, Geländereiten ist halt nicht 90, 95 hoch, sondern dementsprechend etwas niedriger. Das liegt dann so bei 80, 85. Hier werdet ihr tatsächlich dann auch schon im Prüfungsgespräch auch wieder auf die eigenen praktischen Fähigkeiten der Teilprüfungen geprüft. Heißt also wieder Dressurspringen, Reflexion und Reitlehre nach Anforderungen der Klasse A. Auch hier wird nochmal ganz explizit die Skala der Ausbildung wertgelegt. Des Pferdes ist das dann in dem Falle und auch des Reiters. Die wird beim Fünfer noch nicht so in Vordergrund gesetzt. Dann haben wir Stationsprüfung 2, Fitness des Reiters, auch ganz wichtig. Gerade wenn man dann so in den Leistungssport übergeht, sollte man schon an seiner eigentlichen Fitness oder grundsätzlich auch im WBO-Bereich immer wieder arbeiten und dran denken. Und dann geht es tatsächlich auch schon in die Grundausrüstung eines Reitpferdes. Wer hier das Reiterzeichen disziplinspezifisch macht, der wird gerade in dem Bereich dann doch auch noch mal ein bisschen mehr geprüft. Auch hier habt ihr die Möglichkeit wieder das, wie gesagt, disziplinspezifisch zu machen, Dressur oder dementsprechend Springen oder auch Gelände, das ist beim Fünfer auch möglich. Wird aber, glaube ich, tatsächlich relativ wenig gemacht. Mit dem Reitabzeichen 5 und 4 habt ihr rein theoretisch, wenn ihr dann auch noch das Longi-Abzeichen macht, die Grundvoraussetzungen geschaffen, um irgendwann vielleicht auch mal eurer Trainerkarriere den ersten Weg oder Schritt zu bahnen. Wenn euch das interessieren sollte, kann man da auch noch mal einen externen Podcast zu machen. Aber ich denke, das Thema ist schon grundsätzlich etwas dröge. Aber jetzt habt ihr mal einen ganz kleinen, groben Überblick darüber, welche Abzeichen es überhaupt gibt. Welche Abzeichen man, vielleicht habt ihr euch jetzt in dem einen oder anderen Abzeichen wiedergefunden und ihr sagt, Mensch, so das, was beim Reiterabzeichen 6 gefordert wird, das kann ich alles schon, das mache ich. Ich gebe euch noch zum Abschluss einen kleinen Tipp. legt euch die Stange nicht zu hoch im wahrsten Sinne des Wortes. Heißt also, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das Reiterzeichen 6, das kann ich aus dem Schlaf, das kann ich aus dem FF, das möchte ich ganz gerne machen, dann seid euch immer im Klaren, wenn ihr in eine Prüfungssituation kommt, dann sind Sachen, die ihr aus dem FF könnt, auf einmal wie weggeblasen. Das kann ich aus eigener Erfahrung als Reiter sagen. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung als Trainer sagen. Es sind wirklich schon tatsächlich gerade im Springen hier einige Reitschüler durchgefallen. Weil halt einfach wirklich gerade so dieser Springen, dieses Springthema, das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und nur weil man vielleicht einmal einen E-Sprung geschafft hat mit 80, 85, heißt das noch lange nicht, dass ihr deswegen einen ganzen Parcours absolvieren könnt. Also unterschätzt das nicht, dass das an dem Tag wahnsinnig viel mit euch macht. Wenn ihr sagt, Mensch, Reitabzeichen 7 ist jetzt wirklich so das, was ich richtig, richtig gut kann, 6 könnte ich auch schon, dann wählt lieber das 7er als ihr das 6er. Das ist einfach erfahrungsgemäß so. Ihr könnt natürlich aber auch genauso gut sagen, Mensch, 7 kann ich richtig gut. Ich nehme jetzt das ganze Jahr vor und arbeite auf das 6er hin und mache dann das 6er. Oder ihr sagt sogar, dass was im 8er gefordert wird, kann ich richtig gut. Was im 7er gefordert wird, hätte jetzt aber noch ein halbes Jahr, um zu üben. Ich nehme das 7er und nächstes Jahr setze ich mir dann vor, das 6er zu machen. Oder auch 6 und 5. Oder ihr wisst, wie ich das meine. Aber setzt euch Ziele, aber setzt euch die nicht zu hoch an. Setzt euch die kleinschrittig, weil ihr werdet merken, der Prüfungstag ist was ganz Besonderes. Ihr seid mega aufgeregt. Alleine schon die Tage davor habe ich das mit den Schülern immer wieder. Man merkt so, spätestens Mitte der Woche, wenn Sonntagsprüfung ist, ab Mittwochs funktioniert meistens gar nichts mehr. Das ist auch nochmal so, last but not least, ein kleiner Tipp. Wenn ihr auf Prüfung zugeht, egal ob hier oder irgendwo anders, denn 2-3 Tage vor der Prüfung reitet nicht mehr das, was in der Prüfung gefordert wird, sondern reitet für euch ein bisschen locker weg, prüft nochmal so stellenweise das Thema Übergänge oder was auch immer. Aber probiert nicht diese Prüfung an sich aus, weil ich kann euch sagen, wenn das dann in die Hose geht, das ist übrigens aber auch Murphys Gesetz, wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, die Generalprobe muss immer schief gehen, damit der Prüfungstag klappt. Das ist einfach so. Aber auch da halt wirklich, stresst euch nicht, indem ihr vorher was übt und ihr wisst halt immer wieder, das Angaloppieren klappt nicht, das Durchparieren klappt nicht. Dann übt nicht immer wieder die Stelle in dieser Prüfung, sondern übt einfach immer was anderes, damit ihr euch einfach grundsätzlich auf das Reiten fokussiert und nicht auf den Fehler, sondern immer auf das, was gut klappt. Und dann klappt auch meistens alles andere. Ja, liebe Leute, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen Überblick geben über die Reitabzeichen. Wenn ihr da nochmal irgendwas speziell nachlesen wollt, nachhören wollt, ihr könnt euch diesen Podcast noch einmal anhören. Ansonsten hat die FN dazu wirklich ganz tolle Bücher, ganz tolle Leitfäden rausgebracht. Ihr findet die auch im Internet, teilweise sogar wirklich zum kostenlosen Download. Guckt euch da rein. Auch die FN hat auf ihrer Seite auch wirklich schon alleine ganz viel zu diesem Thema auch schon stichpunktartig draufstehen. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen, wenn ihr euch irgendwie unsicher seid. Und wenn ihr euch selber unsicher seid, ob ihr schon ein gewisses Niveau für ein Reitabzeichen habt, fragt euren Trainer, fragt den Reitlehrer, fragt irgendwie Stallkollegen, die regelmäßig mit euch reiten, wie die euch einschätzen würden, um da vielleicht einfach eure selber eigene Wahrnehmung nochmal zu prüfen und zu gucken. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde Reiterzeichen 7 schaffen, sieht meine Mitreiterin das auch so. Und dann könnt ihr euch ja zusammen auch irgendwie einmal gegenseitig filmen, um vielleicht auch nochmal selber zu gucken, bin ich wirklich auf dem Niveau oder nicht. Was nochmal total motiviert ist auch, macht vielleicht so ein Abzeichen nicht alleine, sondern macht es mit einer Freundin zusammen. Dann könnt ihr euch gegenseitig so ein ganz kleines bisschen unterstützen, auch beim Lernen. Das macht immer relativ viel Sinn. Da einfach jemanden zu haben, der einen so ein bisschen mitzieht und mitpusht, vor allem wenn es so in diese Prüfungssituation reingeht, dass man da nicht doch auf einmal den Schwanz einzieht und sagt, na, ich mache das Reiterzeichen doch nicht, weil ich brauche es ja eigentlich nicht. Deswegen motiviert euch gegenseitig, das hält die Laune oben und dann steht dem Prüfungstag und eurem ersten Reiterzeichen nichts im Wege. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert mich, bewertet mich und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch anderen Leuten von diesem Podcast erzählt. Werft ansonsten gerne auch mal einen Blick in meine Online-Reitschule. Dort habt ihr ganz viele wertvolle Tipps und Videos, zum Teil auch kostenlos zur Verfügung. In den Basics, im Umgang mit dem Pferd, auch das Thema Putzen und so weiter. Schaut da gerne rein. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere irgendwann zu einem Reitabzeichen hier zu mir kommt. Thank you.